willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Ingo Pies. Er ist Professor für Wirtschaftsethik an der Universität Halle-Wittenberg und lehrt und forscht dort zur Ordonomik. Wir haben mit ihm über das Spannungsfeld zwischen Ökonomie auf der einen Seite und Ethik, speziell moralischem Handeln, auf der anderen Seite gesprochen. Dabei kamen wir vom CO2-Zertifikatehandel für effektiven Klimaschutz über die Rundfunkgebühren hin zu Angertainment, also der Wut als Geschäftsmodell in den Medien. Wie kann man diesem Diskursversagen beikommen und auf systemischer Ebene etwas dagegen tun? Das erfahrt ihr im Gespräch mit Ingo Pies, bei dem wir euch nun viel Vergnügen und den ein oder anderen Aha-Moment wünschen. Bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis auf unser eigenes Buch Kritisches Denken einfach erklärt und die GoFundMe-Kampagne, in der wir auch weiterhin eure Unterstützung brauchen, damit das Buch kommendes Jahr als Open-Source-E-Book auf den Markt kommt und so noch mehr Menschen erreichen kann. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite und den Shownotes zu dieser Episode. Herzlich willkommen, Professor Ingo Pies. Ingo, du bist Professor für Wirtschaftsethik an der Uni Halle-Wittenberg. Du bist auch Herausgeber mehrerer Zeitschriftenreihen, Mitherausgeber anderer, sehr viel publiziert. Also auf deiner Publikationsseite findet man extrem viel Material. Auf deine Arbeit sind wir aber aufmerksam geworden durch einen Hörer. Und an dieser Stelle schon einmal vielen Dank an den Hörer für die Empfehlung. Tatsächlich haben Andreas und ich auch gefunden, das ist ein sehr interessantes Thema. Und Wirtschaftsethik ist, glaube ich, ein relativ großer Bereich, ist nicht Andreas und mein Fachgebiet, aber super interessant. Und so vielleicht mal als Einstimmung die Zeitschriftenreihen, die Sie mit auch herausgeben, Ökonomik und Ethik oder Marktwirtschaft und Moral. Da hört man schon, worum es geht. Und ein Begriff, den ich vor der Vorbereitung für diesen Podcast noch gar nie gehört hat, ist Ordonomik. Und vielleicht können wir damit mal anfangen. Magst du mal erklären, was Ordonomik überhaupt ist und wie sie sich so in den Bereich Wirtschaftsethik einfügt und vielleicht auch von anderen Denkrichtungen in dem Bereich abgrenzt?
Das mache ich natürlich sehr gerne, aber zunächst mal möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, ich habe ja auch sofort spontan zugesagt. Auch wenn das schon einige Zeit her ist. Und dann habe ich mir in der Zwischenzeit gedacht, wenn man zu einem Podcast eingeladen wird, das ist ja so, wie wenn man in das virtuelle Wohnzimmer von Gastgebern kommt und dann gehört es sich eigentlich, dass man ein Geschenk mitbringt. Und keine Angst, es ist jetzt kein geldwertes Geschenk, aber doch vielleicht eine Bereicherung. Ich habe als Einstieg ins Thema, da kommen wir also sofort mitten ins Zentrum, ich habe einen Satz mitgebracht. Ist nicht ein Satz von mir, aber es ist sehr spannend, von wem der Satz ist. Das werde ich natürlich gleich als Rätsel auch auflösen. Aber ich darf ihn jetzt vielleicht erstmal eben kurz vorlesen. Der geht so. Science is the great antidote to the poison of enthusiasm and superstition. Und wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzt, dann würde man sagen, es geht hier um Wissenschaft. Wissenschaft wird als Gegengift gepriesen, nämlich als wirksames Heilmittel gegen die toxische Wirkung von Fanatismus und Aberglauben. So, und ich dachte, das ist für euren Podcast ja sehr angemessen. Das ist eigentlich das Motto, ne, für euren Podcast. Insofern ist es ein Geschenk und ihr müsst überlegen, was ihr dann damit anfangen wollt. Aber von wem ist das wohl, dieser Satz? Und dieser Satz stammt aus dem Jahr 1776. Ist also schon alt. Deswegen hat sich auch das Wortfeld Enthusiasm so ein bisschen geändert und man muss das heute nicht mit Enthusiasmus übersetzen, sondern mit Fanatismus und da ist religiöser und moralischer Fanatismus mit gemeint. Und der Autor dieses Satzes ist Adam Smith.
Jetzt haben Sie es verraten.
Sehr gut. Und die Fundstelle ist nicht eine seiner philosophischen Schriften, sondern das ist Wealth of Nations, der Wohlstand der Nation, das ist die Gründungsbibel der Ökonomik. Und deswegen kann man sagen, die Ökonomik ist eigentlich geboren aus dem Geist der schottischen Moralphilosophie. Ja, und wenn ich mich vorstellen soll, dann würde ich immer sagen, I'm an economist by training and a philosopher by heart. Ich bin diplomierter, promovierter, habilitierter Volkswirt. Aber ich habe bei einem gelernten Philosophen das wissenschaftliche Handwerkszeug gelernt. Und für mich war das immer ganz wichtig, Ökonomik und Philosophie, Ökonomik und Ethik zusammenzudenken. Und da ist dann natürlich das wie ein Geschenk des Himmels, wenn es einem gelingt, auf einen Lehrstuhl für Wirtschaftsethik berufen zu werden. Und diese Wirtschaftsethik ist eine interdisziplinäre Veranstaltung. Und da geht es also natürlich um Ökonomik auf der einen Seite und um eher philosophische, ethische Themen auf der anderen Seite. Und da arbeite ich an einem Forschungsprogramm jetzt schon seit über 30 Jahren. Das hat den Titel Ordonomik. Das ist ein Kunstwort. Da steckt Ordo für Ordnung drin und Nomos für die Gesetze der Ordnung. Und das eigentliche Problem, mit dem wir uns beschäftigen, und das ist ja das, worauf es ankommt. Das Problem sind gesellschaftliche Lernprozesse, die gelingen können, die aber auch misslingen können. Und diese Lernprozesse hängen ganz wesentlich davon ab, wie Institutionen und Ideen zusammenspielen. Das kann gut zusammenspielen, das kann aber auch misslingen. Und dann verhaken sich die gesellschaftlichen Lernprozesse. Und die Ordonomik hat sich darauf spezialisiert, ein Phänomen zu erforschen, das wir als Diskursversagen oder Diskursblockade beschreiben. Und da geht es jetzt darum, das durch kritisches Denken aufzubrechen. Denn da passieren Denkfehler. Und diese Denkfehler, die stehen uns kollektiv im Weg und die kann man wissenschaftlich identifizieren und die kann man auch ein Stück weit zumindest korrigieren.
Und ich springe noch mal ein bisschen an den Anfang. Du hast dich auf Adam Smith bezogen und eigentlich war schon ganz früh in der Ökonomik angelegt auch dieser ethische Aspekt. Aber so im Alltag sehen wir ja doch eher irgendwie einen Gegensatz zwischen Wettbewerb und Moral als Beispiel. Wie löst sich das auf?
Das Phänomen ist ein Alltagsphänomen. Wir alle bewegen uns in Märkten und können das auch ganz gut machen. Also als Spieler im Spiel sind wir Experten. Jeder kann im Supermarkt einkaufen, an der Tankstelle tanken, haben wir überhaupt kein Problem mit. Wir können im Internet Dinge anonym bestellen. Wir wissen, wie wir uns in Märkten zu bewegen haben. Aber wenn es darum geht, aus der Beobachterperspektive allgemeine Urteile über Märkte, über Marktwirtschaft als System zu fällen, da sind wir dann keine Experten. Und da gibt es dann große Orientierungsschwierigkeiten. Und die zu erforschen, das ist der genaue Gegenstand der Wirtschaftsethik und meines Forschungsprogramms der Ordonomik. Wir gehen dabei von folgendem Phänomen aus, empirisch. Wir leben in einer modernen Gesellschaft. Und eine moderne Gesellschaft ist eine Wachstumsgesellschaft. Vormoderne Gesellschaften, und die hat es Zehntausende von Jahren schon gegeben, zeichnen sich im Wesentlichen dadurch aus, da passiert viel, aber da passiert keine Anhebung des durchschnittlichen Lebensstandards. Das ist das Signum der Moderne. Deswegen sagen wir auch, vormoderne Gesellschaften sind malthusianische Gesellschaften. Wenn es da technologischen Fortschritt gibt, dann äußert der sich darin, dass es Bevölkerungsreichtum gibt, dass die Bevölkerung quantitativ zunimmt. Das ist das Erfolgskriterium einer malthusianischen Gesellschaft. Aber es gibt dort keine Anhebung des Lebensstandards für den Durchschnitt der Bevölkerung. Und das Signum der Moderne ist, wir haben in Deutschland den Lebensstandard, da kann man jetzt unterschiedliche Messungen vornehmen, aber mindestens um den Faktor 20 erhöht seit dem Jahr 1800. Also nicht 20% mehr, ne, sondern das 20-fache. Wir leben heute länger, glücklicher, gesünder. Wir haben sehr viel mehr Emanzipationspotenzial als die Menschen früher. Also es geht uns Gold. Das heißt, wir leben in einem System, das in der Lage ist, moralische Anliegen erfolgreich zu verwirklichen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wie das System diese Erfolge produziert, erzeugt Bauchschmerzen, moralische Bauchschmerzen. Das ist mit unseren Intuitionen nicht unmittelbar kompatibel. Da gibt es Mismatch-Probleme, würden die Evolutionsbiologen sagen, nicht? Wir sind biologisch, aber auch kulturell, das geht bis in die Sprache hinein, geeicht auf Lebensbedingungen einer malthusianischen Gesellschaft. Ja, alle wesentlichen normativen Begriffe, mit ganz wenigen Ausnahmen, also Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, das sind ja keine neuen Begriffe, die gibt's schon seit Tausenden von Jahren. Ne, beim heiligen Aristoteles kann man da schon was zu nachlesen. Das sind aber Begriffe, die geprägt worden sind und dann auch sich kulturell tradieren in unsere Zeit hinein. Die sind geprägt worden, als es noch kein systematisches Wachstum gab. Und jetzt brauchen wir eine Rekalibrierung unserer Intuitionen für diese moderne Gesellschaft. Und daran arbeiten wir. Das ist sozusagen der spezifische Zugangswinkel, die Perspektive, die wir auf blockierte Lernprozesse geben. Und der Kerngedanke dafür ist, sehr viel Kritik an der modernen Gesellschaft, und dabei meine ich jetzt gar nicht nur die Marktwirtschaft, sondern ich meine auch den Rechtsstaat, ich meine auch die Demokratie, ich meine auch die Wissenschaft. Vieles, was wir als Kritik an diesen Systemen haben, läuft eigentlich auf einen Selbstwiderspruch innerhalb der Moral hinaus. Und zwar mit folgender Begründung. Wenn wir moralische Anliegen definieren als das, was allgemein geteilt als wünschenswert bezeichnet wird, also dass wir länger leben, dass wir gesünder leben, dass wir mehr Wohlstand haben. Ja, wer will da was gegen sagen? Das ist ja allgemein zustimmungsfähig. Das ist ein moralisches Anliegen. Und wenn wir jetzt über die Verwirklichung moralischer Anliegen nachdenken, dann dürfen wir nicht aus vermeintlich moralischen Gründen die Mittel ablehnen, die dazu führen, dass wir diese moralischen Ziele erreichen können. Ja? Und das bezeichnen wir als Moralparadoxon der Moderne, dass wir also mit vormodernen Intuitionen in modernen Systemen Orientierungsschwierigkeiten erzeugen, und das kann zur Blockade gesellschaftlicher Lernprozesse beitragen. Das ist so in Nutze die Erklärung dessen, was wir uns in der Ordonomik als Problemstellung vorgenommen haben.
Und solche falschen Intuitionen haben wir einerseits im Allgemeinen, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel an Märkte denken, aber es gibt ja ganz viele Themen, bei denen sozusagen die erste Intuition die Komplexität des Problems dann nicht grundlegend erfasst, weil die Konsequenzen von den Handlungen dann sozusagen wieder Folgekonsequenzen haben, und viele Sachen sind ja so komplex, dass dann praktisch die erste Idee, die wir haben, die vielleicht ja auch vom Grundgedanken her in die richtige Richtung zielt, ne? Also wo man sagen kann, moralisch das Richtige gewollt, aber in der Konsequenz dann nachher hat man dann häufig Folgen, die man nicht intendiert hat.
Absolut. Also ihr beschäftigt euch ja auch mit Denkfehlern und Biases und so weiter. Und das Wort Denkfehler ist so ein bisschen ambivalent zu sehen, denn diese Biases, die fallen ja jetzt nicht einfach vom Himmel, sondern die kann man ja wissenschaftlich erklären. Die kommen daher, dass wir in dass unsere Vorfahren, muss man sagen, in Umwelten groß geworden sind, in denen das Überleben prämiert worden ist, wenn man bestimmte Eigenschaften hatte. Und diese Eigenschaften machen uns heute zum Teil Probleme. Also wenn man unter Rückenschmerzen leidet, dann deswegen, weil wir eben nicht mehr den ganzen Tag durch die Savanne laufen, sondern am Schreibtisch sitzen. Und wenn man da nicht etwas dagegen tut, dagegen arbeitet, sich darauf einstellt, dann kann das zu Rückenschmerzen führen. Oder wenn man durch den Supermarkt geht und dann, oder durch die Fastfood-Kette, wir sind auf bestimmte Lebensmittel geeicht. Das ist ein hohes Suchtpotenzial nach Schokolade und Fett. Und das kommt natürlich aus einer Zeit, als es uns nicht so gut ging, unseren Vorfahren. Und wenn die dann auf eine Bonanza gestoßen sind und haben, weiß ich nicht, ein Erdbeerfeld gefunden oder einen Apfelbaum, dann haben die zugeschlagen. Und wir haben die Tendenz ererbt, zuzuschlagen, ja, kalorienmäßig zuzuschlagen. Und da muss man jetzt wieder von runter. Aber nochmal, der Gedanke, dass wir eine Bonanza nutzen und dann wirklich uns mal den Bauch vollschlagen, das ist ja nicht per se ein Fehler, sondern das war mal funktional und hat durch eine Veränderung der Gesellschaft seine Funktionalität eingebüßt. Und jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie wir klug damit umgehen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt wirklich den Plural. Ein großer Teil der Bias-Forschung, also dieser Denkfehlerforschung, ist ja psychologisch und zwar individualpsychologisch ausgerichtet. Dann wird immer gefragt, was kann ich für mich tun, um meine typischen Denkfehler in den Griff zu bekommen? Das ist richtig und wichtig. Das ist gut, dass es diese Forschungsrichtung gibt. Aber mich interessiert etwas noch anderes, nämlich, was bedeutet das eigentlich bei kollektiven Willensbildungsprozessen? Wenn wir also nicht einen Denkfehler haben, den ich für mich korrigieren will, sondern wenn wir ein Koordinationsproblem haben, unsere Gesamtheit mit Denkfehlern zu korrigieren. Und da kommen nochmal ganz andere Dynamiken ins Spiel. Und deswegen frage ich gar nicht primär individualpsychologisch, wie gehen wir mit Denkfehlern um, sondern ich meine, dass wir ganz, ganz konkret, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Welche Institutionen brauchen wir, um damit umzugehen? Und wie organisieren wir den gesellschaftlichen Diskurs darüber, dass wir damit ein Problem haben? Wie machen wir uns also selbst kollektiv darauf aufmerksam, dass es hier ein Problem gibt? Und da würde ich jetzt sagen, ist auch Kritik an der Wissenschaft angebracht. Ich bin auch dafür offen, dass man auch die Ökonomen kritisieren darf. Ich tue das auch selber gelegentlich. Wir machen im Wissenschaftsbetrieb zu viel Betonung, dass es darauf ankommt, die richtigen Antworten herauszufinden. Wir machen sehr viel empirische Forschung und die ist immer darauf ausgerichtet, die richtigen Antworten zu finden. Und was dabei unter den Tisch fällt und auf der Strecke bleibt, ist etwas, was mindestens genauso wichtig ist. Wenn ich polemisch drauf bin, sage ich, es ist sogar noch wichtiger, als die richtigen Antworten zu finden, nämlich die Urteilskraft, die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist aus meiner Sicht der wissenschaftlich wichtigste Beitrag zur gesellschaftlichen Aufklärung. Wir müssen lernen, dass es unterschiedliche Fragen gibt und dass wir sehr viel mehr Energie als allgemein üblich darauf verwenden müssen, uns erstmal darüber zu verständigen, welche Fragen wollen wir eigentlich erörtern.
Vielleicht kann man da auch mal ganz konkret über ein Beispiel sprechen. Sie schreiben ja auch öfter so zu dem Beispiel Spekulationen auf dem Markt mit Lebensmitteln beispielsweise, wo viele von uns den moralischen Impuls womöglich verspüren, Lebensmittel, damit handelt man nicht. Ich weiß, mein Sportlehrer damals in der Schule, da habe ich mal am Essen rumgemanscht, da hat er mit mir geschumpft und hat gesagt, man spielt nicht mit Essen und so. Das ist, glaube ich, einfach, weil es für uns was Essentielles ist, das zum Überleben, die Ernährung, haben wir die Intuition, damit spielt man nicht und damit handelt man nicht. Aber sie schreiben auch, dass wenn man sich das Ganze wirtschaftlich anschaut, passt das nicht so zu diesem, zu einem effizienten System zu kommen, wo alle vielleicht in der Gesamtheit Menschheit auf der Skala gedacht eine bessere Ernährungssituation haben. Da braucht es dann doch die Märkte und Handel oder auch für die lokalen Bauern, für die Sicherheit und so. Vielleicht können Sie das mal an dem Beispiel kurz erklären, wo da die Intuition, die meisten von uns haben, falsch abbiegt oder zu den falschen Schlüssen kommt.
Ja, gerne. Also machen wir zwei Beispiele. Ich fange erst nochmal bei den Lebensmitteln an, da gehe ich auf Adam Smith zurück. Dieses Zitat, was ich euch eben vorgelesen habe, das kommt aus folgendem Kontext. Der Adam Smith ist noch ein gebranntes Kind der Zeit, da sind die Religionskriege noch nicht so lange her. Und deswegen dieser Enthusiasmusbegriff. Und was er vor Augen hat, ist jetzt Folgendes. Er sagt, wenn wir gelegentlich Hungersnöte haben, wir heute haben ja keine Hungersnöte mehr, aber damals gab es noch Hungersnöte. Alle paar Jahre. Missernte führt zu Hungersnot. Hungersnot führt dazu, dass die Lebensmittelpreise steigen, konkret die Getreidepreise. Dann macht das die Leute wütend. Und dann passiert regelmäßig Schottland, 18. Jahrhundert, dass die Getreidehändler aufgeknöpft worden sind. Da ist ein Lynchmob durch die Städte gezogen und durch die Dörfer und hat die Leute, die Getreidehändler sind, aufgeknüpft. Und da sagt er dem Smith, ja, das ist ja ganz fürchterlich, aber das ist doch nichts anderes als die Hexenverbrennungen, die wir in Schottland noch bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts hatten. Das ist der konkrete Hintergrund. Und dann sagt er, das ist ein Moralphänomen. Es gibt Moralpaniken. Leute können durch Moral angesteckt zu kollektivem Handeln fähig sein und die fürchterlichsten Dinge tun. Und das machen sie mit gutem Gewissen. Moral ist ein ambivalentes Phänomen. Ja? Es gibt auch die dunklen Seiten, die Schattenseiten der Moral. Und das ist für mich als Ethiker ja elektrisierend. Das ist doch eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja? Moral ist nicht immer gut. Moral hat auch ihre Schattenseiten. So, und jetzt, was müssen wir machen, um zu verhindern, dass Hexen verbrannt werden? Ist ja klar, macht man religiöse Aufklärung. Was müssen wir aber heute tun, fragt Adam Smith 1776, was müssen wir damals also tun, um zu verhindern, dass die Getreidehändler aufgehängt werden? Und da macht er eine Funktionsanalyse und zeigt, naja, letzten Endes ist das mit dem Getreidehandel so, das ist eine wichtige institutionelle Vorkehrung gegen Hungersnöte. Weil ein Händler kauft ja da, wo es billig ist und verkauft da, wo es teuer ist. Da, wo es teuer ist, herrscht Hunger und dadurch senkt er dort den Preis und damit trägt er dazu bei, dass Hungersnöten proaktiv begegnet wird. Und hier ist jetzt wunderschön, ja, zu sehen, dass die moralische Intuition, da verdient jemand an sein Geld mit der Not anderer Menschen, dass diese Intuition, die ja jeden von uns sofort packt, das hat ja einen hohen Appeal, wenn man das so formuliert, diese Intuition ist falsch. Und jetzt kommt es darauf an, die richtige Frage zu stellen. Verdient der Getreidehändler sein Geld mit der Not, dem Hunger, der Hungersnot der Leute? Oder verdient der Händler sein Geld damit, die Hungersnot der Leute zu lindern? Womit verdient ein Arzt sein Geld? Verdient er das mit der Krankheit der Leute? Oder verdient er es damit, die Leute von ihrer Krankheit zu befreien? Also mit der Heilung. Verstehen Sie? Wenn man die Perspektive wechselt und nur die Formulierung leicht ändert, dann kriegt man sofort eine augenöffnende Perspektive auf einen ganz anderen Aspekt des Problems. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass unsere Intuition uns hier ganz schnell in die Irre führen können, weil wir nicht darauf geeicht sind und unsere Moralsemantik insbesondere gar nicht darauf geeicht ist, die institutionell koordinierten Folgewirkungen zu durchdenken. Dafür braucht es eine eigene Wissenschaft und deswegen ist die Ökonomik als Wissenschaft aus der Taufe gehoben worden. Das Spezifikum der ökonomischen Perspektive dieser Wissenschaftsdisziplin ist, die nicht intendierten Wirkungen intentionalen Handelns, die werden in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt und dabei zeigt sich, dass die für das Verständnis, wie anonyme Systeme mit Interaktionen zwischen Millionen oder Milliarden von Akteuren funktionieren, dass das für das Verständnis dieser Systeme, wie die funktionieren, von grundlegender Bedeutung ist. Ich komme gleich nochmal auf ein anderes Beispiel, aber ich will erst nochmal kurz erläutern, wie mein Zugang zu diesem Problem ist. Und da spielt die Evolutionsbiologie eine wichtige Rolle. Man könnte sagen, wir sind alle geborene Ptolemäer. Und wir sehen jeden Morgen die Sonne aufgehen, wir sehen jeden Abend die Sonne untergehen. Das ist sogar bis in die Sprache hinein, die Begriffe habe ich ja gerade genannt, ist das in uns eingeschrieben. Und dennoch ist dieses Weltbild nachweislich falsch. Wir sind alle geborene Kreationisten. Wir sehen, wie wunderbar die Natur eingerichtet ist und schließen von der Einrichtung dieser Natur, also von ihrer Funktionalität, auf einen Schöpfergott. Ja, und da sind sogar moderne Theologen heute mit der Meinung, dass das keine gute Rekonstruktion von Religiosität ist. So, und so geht das natürlich auch im Hinblick auf die Ökonomik. Wir sind geborene Nullsummendenker. Das ist tief in uns drin, biologisch, aber es ist auch tief in uns drin, kulturell. Und das bedeutet, dass wir uns selbst im Wege stehen, wenn es darum geht, Märkte und die Transaktionen auf Märkten moralisch zu bewerten. Das ist bis in die Sprache hinein. Genauso wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sozusagen die Folk Physics vorprogrammieren, gibt es auch eine Folk Economics und eine Folk Ethics. Die Folk Economics läuft über das Nullsummendenken. Das ist der dominante Zug. Und mit dem Nullsummendenken kann man ganz schlecht erklären, erfahren, verstehen, dass das, was Märkte in Wirklichkeit organisieren, Win-Win-Transaktionen sind. Das sind freiwillige Tauschakte. Da wird niemand gezwungen, daran teilzunehmen. Also warum nimmt man teil? In der Erwartung, sich dadurch besser zu stellen. Ja. Jeder Gang in den Supermarkt, jedes Mal, wenn man einen Teil aus dem Regal nimmt und es in den eigenen Einkaufsbeutel steckt, das ist eine Interaktion auf freiwilliger Grundlage, wo man sich fragt, bin ich bereit, das Geld für diesen Artikel auszugeben? Und die Antwort darauf ist nur dann ja zu sagen, wenn man glaubt, dass der Nutzen, den man dadurch hat, höher ist. Ja. Das heißt, die freiwillige Teilnahme an diesen Tauschakten stiftet Nutzen. Und umgekehrt, die Dinge stehen nur deswegen in dem Regal zu dem ausgeschilderten Preis, weil derjenige, der die Güter anbietet, sagt, zu dem Preis kann ich sie anbieten, da mache ich immer noch einen Gewinn. Deswegen machen beide Seiten, haben hier Nutzen davon, das ist Win-Win. Und für Win-Win ist unsere gesamte sprachliche Tradition überhaupt gar nicht geeignet. Ich gebe da mal ein Beispiel. Das ist so wie der Sonnenaufgang. Wir kennen das Begriffspaar Egoismus, Altruismus. Und jetzt muss man sich das ganz genau überlegen. Das ist ja eigennützig, Egoismus. Und dann gibt es das Gegenteil, das ist uneigennützig, Altruismus. Und das ist sprachlich verankert. Und damit wird die Intuition transportiert, dass man entweder eigeninteressiert ist, das ist dann unmoralisch, oder aber man ist moralisch, da muss man aber auf sein Eigeninteresse verzichten, uneigennützig sein. Und der Witz ist, Märkte organisieren ein Feld, wo man sagen muss, Tertium datur, da gibt es was Drittes. Es gibt nicht nur Win-Lose oder Lose-Win, sondern es gibt auch Win-Win. Und dass es dieses Win-Win gibt, das ist sprachlich in dem Gegensatzpaar Egoismus, Altruismus, eigennützig, uneigennützig, gar nicht abgebildet. Und das heißt, wir müssen dafür erst augenöffnende Fragen stellen. Wir müssen erst lernen, augenöffnende Fragen zu stellen, weil wir ausgestattet mit diesen Nullsummendenken, wo es nur Win-Lose oder Lose-Win gibt, nicht intelligente Fragen stellen. Ja. So, und jetzt das zweite Beispiel, das ist ja ganz aktuell. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat heute der Deutsche Bundestag entschieden, dass etwas gegen die fürchterliche Ausbeutung der Menschen an den Tankstellen getan werden muss. Und wir haben jetzt wohl ein Gesetz verabschiedet, wenn ich das richtig mitbekommen habe, das den Tankstellen verbietet, mehr als einmal am Tag die Preise zu erhöhen und dann noch viele andere Sachen auch. Und das ist jetzt für mich wirklich so ein interessantes Beispiel, wo man jetzt sehr genau schauen muss, was passiert da eigentlich. Also, ich komme nochmal auf Adam Smith, Enthusiasm. Es gibt Volkszorn. Na klar, im Augenblick liegen die Spritpreise bei über 2 Euro. Da kriegen die Leute natürlich keinen Spaß, wenn sie tanken. Da fließen Tränen an der Tankstelle. So, also sind die Leute sozusagen schon mal emotional ansprechbar. Und jetzt ist für mich die spannende Frage, wie gehen Politiker damit um? Besänftigen die jetzt den Volkszorn? Führen die zu einer Versachlichung der Debatte? Oder heizen die sogar den Volkszorn an und versuchen daraus ein parteipolitisches Süppchen zu kochen. Da kann sich jetzt jeder selbst seine Meinung zu bilden. Ich will da jetzt gar nicht groß in die politische Debatte gehen, aber es ist ja ganz augenfällig, wenn man sich die Spritpreise in ihrer Struktur anschaut, dann ist der Steueranteil, der durch politische Entscheidungen sozusagen bei jedem Liter abgegriffen wird, der getankt wird, da ist der Steueranteil enorm groß. Und die Politiker, die das Tanken mit politischen Entscheidungen teuer machen, stehen nicht dafür ein und sagen, wir machen das mit guten Gründen, weil wir nämlich einen Klimawandel haben und wir wollen CO2-Substitution fördern und deswegen schrauben wir diesen Preis gezielt nach oben. Das hat die und die Begründung, das führt zu den und den Effekten. Wir wollen das so. Das machen sie nicht. Sondern sie sagen, das sind die bösen Tankstellenpächter, die die Bevölkerung über den Tisch ziehen. Und wir Politiker, müssen euch, liebe Wähler, jetzt beschützen vor diesen Erzkapitalisten, die sich an euch bereichern. Ja, so ist das Narrativ. Und ja, dann weiß ich gar nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll. So gibt es noch ganz viele weitere Beispiele, die immer wieder das Gleiche zeigen. Aber bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Es ist mega spannend, aber eben da fallen mir gleich ganz viele Fragen ein, auch zu den ganzen Themen oder auch Beispiele, wo man das ähnlich beobachten kann. Gerade jetzt beim Thema Tanken, CO2, was ja eigentlich gewünscht ist, dass wir sozusagen CO2-Reduktion, eigentlich müsste Tanken noch viel teurer sein, damit wir weniger CO2 ausstoßen, wobei ja andererseits wiederum durch den Emissionshandel innerhalb der Europäischen Union stellt sich ja nochmal die Frage, wie nützlich ist es sozusagen auf individueller Ebene, wenn ich jetzt weniger Auto fahre, wenn dann die CO2-Zertifikate gehandelt werden, wo ist der Effekt? Oder wenn Deutschland früher CO2-neutral ist, dann wird es für die anderen günstiger, aber es wird genauso viel CO2 ausgestoßen. So wie funktioniert das dann?
Das Klimabeispiel ist ein Paradebeispiel für die Wirtschaftsethik. Da gibt es so viele Effekte, an denen man das schön zeigen kann und deutlich machen kann. Fangen wir mal an mit dem Emissionshandel. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und die Bundestagsdebatten verfolgt und finde, für praktisch alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, einzelne Debattenredner, die folgendes Argument gesagt haben. Emissionshandel ist Volksverdummung. Das hat nämlich überhaupt keinen klimaschützenden Effekt. Und zwar ist es doch ganz einfach. Emissionshandel heißt ja, ich habe ein Recht auf den Ausstoß von einer Tonne CO2. Dieses Recht will ich jetzt nicht in Anspruch nehmen. Ich verkaufe es an jemanden. Dann spare ich eine Tonne CO2 ein. Ich emittiere weniger. Aber der, der das im Zertifikat kauft, der kauft das ja, weil er eine Tonne mehr emittieren will. Und das ist doch ein reines Nullsummenspiel. Was der eine einspart, das emittiert der andere mehr. Und das den Leuten als Klimaschutz zu verkaufen, das ist doch Volksverdummung. So etwas sagen Volksvertreter im Deutschen Bundestag, kann man in den Protokollen nachlesen. So. Und was sage ich jetzt als Wirtschaftsethiker dazu? Ist jetzt spannend, ne? Aber das stimmt, was die Leute sagen. Das stimmt, das ist ein Nullsummenspiel. Eine Tonne CO2 weniger emittiert, das Recht verkaufe ich und dann wird von dem, der es kauft, eine Tonne mehr emittiert. So, wo ist jetzt der Denkfehler? Der Denkfehler ist, dass ein Zertifikatesystem ein Zweiphasensystem ist. Und ich bekomme einen völlig falschen Eindruck, wenn ich mir nur eine Phase, nämlich hier die zweite Phase, anschaue. Ich muss das Gesamtsystem betrachten. Und dann erst kann ich verstehen, wie das System wirkt. Und jetzt erkläre ich, wie ein Zertifikatesystem wirkt. Erste Phase. Die Politiker treffen eine Entscheidung darüber, wie viel CO2-Emissionen in einem bestimmten Zeitraum, in einem bestimmten Territorium emittiert werden darf. Und da kann man jetzt also die Menge an Zertifikaten festlegen. Und da kann man jetzt ambitioniert sein, dann sagt man wenig Zertifikate oder man macht eine laxe Politik und sagt, oh, wir geben sehr viele Zertifikate in den Handel. Das ist eine politische Entscheidung und diese politische Entscheidung entscheidet über die Klimaschutzwirkung des Zertifikatesystems. Das, die ganze Musik klimapolitisch spielt in der ersten Phase. Habe ich ein ambitioniertes Ziel, gehe ich mit wenig Zertifikaten in den Handel, werden die Zertifikate teuer. So, dann sind diese Zertifikate alloziiert, das heißt, die sind verteilt. Dann beginnt die zweite Phase. In der zweiten Phase sind die Leute, die ein Zertifikat haben, die handeln jetzt miteinander. Und durch den Handel passiert jetzt etwas ganz Tolles. Diejenigen, die billig vermeiden können, verkaufen, weil sie zu dem gegenwärtigen Preis sagen, ich verdiene Geld, wenn ich das Zertifikat verkaufe, wenn ich es also nicht selbst in Anspruch nehme. Ich habe einen Weg gefunden, ich bin so clever, ich kann die CO2-Emissionen billiger vermeiden, als dass ich das Recht in Anspruch nehme. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, oh, ich wäre sehr gerne in der Lage, ein Zertifikat zu kaufen, Weil in meinem konkreten Fall ist die Vermeidung extrem teuer. So, da werden also jetzt Win-Win-Tauschakte organisiert. Die sind in der ökonomischen Dimension Win-Win. Wenn ich jetzt nur auf die Klimaschutzwirkung schaue, nur auf die CO2-Dimension, ist es streng genommen ein Nullsummenspiel. Weil die Klimaschutzwirkung nicht in der zweiten Phase stattfindet, sondern die findet in der ersten Phase statt. So, und jetzt kann man es noch ein bisschen komplizierter machen und sagen, ja, die zweite Phase dient nur dazu, die Kosten der Klimapolitik gering zu halten. Und warum ist das jetzt wichtig? Zertifikatehandel ist ein dynamisches System. Die Anzahl der Zertifikate wird alle paar Jahre neu festgelegt. Und deswegen ist es jetzt von entscheidender Bedeutung, wenn es gelingt, in der zweiten Stufe die Kosten der Klimapolitik gering zu halten, dann kann ich in dem nächsten Design, wenn wieder neu über Klimaschutz gesprochen wird, ambitioniertere Klimaschutzziele beschließen. So, und jetzt wird ein Schuh draus. Und jetzt sieht man, dass die isolierte Betrachtung nur der zweiten Phase zu einer völligen Fehleinschätzung des gesamten Systems führt. Und das finde ich grandios, ne? Das zeigt, dass es hier Aufklärungsbedarf gibt und dass es jederzeit möglich ist, friedliebende und gutwillige Bürger auf die Palme zu bringen, indem man falsche Narrative in Umlauf bringt. Als ich studiert habe, wurden diese Ideen in der Wissenschaft diskutiert und da gab es damals immer den Spruch, das ist Ablasshandel für Umweltsünden. Ja. Und ich bin ja jetzt an der Universität Halle-Wittenberg, der Zentrum der Reformation, Ablasshandel, da klingeln bei uns alle Glocken. Und das ist eine absolut irreführende Bezeichnung, die lebensweltlich praktikabel, anschlussfähig ist. Damit erzeugt man Emotionen. Das packt die Leute unmittelbar. Ja, da kriegt man physisch messbare Reaktionen, wenn man den Leuten so etwas sagt. Aber es ist eine absolute Fehleinschätzung gegenüber der Systemwirkung solcher Instrumente. Ja. Ich gebe ein anderes Beispiel, wenn ich das nur eben darf. Flugscham, ein neues Wort, hat vor einigen Jahren richtig Karriere gemacht. Und das geht jetzt auf die andere Frage, Andreas, die du mir gestellt hast. Wie ist das jetzt mit dem individuellen Verhalten? Also mit Flugscham verbindet man folgendes Phänomen. Es gibt ganz viele Kinder, die im Kindergarten oder in der Schule auf Klimasensibilität getrimmt werden und dann nach Hause gehen und zu ihren Eltern sagen, ich mache alles, aber ich fliege nicht mehr mit euch in Urlaub. Flugscham. Ja, ihr solltet euch auch schämen. Ich will da nicht so. Das heißt, es hat unmittelbar einen moralischen Appell an das individuelle Verhalten, das man ändern soll. Und jetzt muss man aber wissen, dass der innereuropäische Flugverkehr schon seit weit über 10 Jahren in den Zertifikatehandel mit eingebunden ist. Und das bedeutet, das gilt allerdings nur für den innereuropäischen Flugverkehr, noch nicht für den transkontinentalen, aber innereuropäisch, also wenn ich nach Barcelona oder nach Paris mal eben jette für zum Wochenende, dann hat das überhaupt keine Klimaschutzwirkung. Warum? Weil im Zertifikatesystem die Fluggesellschaft, die sagt, wir wollen für diesen Flug Zertifikate kaufen, an anderer Stelle bei dem, der dieses Zertifikat verkauft, bewirkt, dass dann dort gespart werden muss. Ja, und das ist die Logik dahinter. Wenn ich also das Recht durchdenke, dann muss man sehr vorsichtig sein und die Frage immer stellen, was bedeutet das eigentlich für mich? Gibt es jetzt eine moralische Pflicht, dass ich mein Verhalten an dieser Stelle ändern sollte, ja oder nein? Und da sind ganz viele Leute moralisch ansprechbar. Und da gibt es sehr viele moralische Appelle in unserer Gesellschaft. Und diese Appelle sind nicht immer gut rückgekoppelt an eine sauber durchdachte Analyse der Konsequenzen, die das im System entfaltet.
Und dieser Zertifikatehandel ist ja eigentlich eine sehr gute Lösung, um effizient Klimaschutz, was, denke ich mal, unser aller Ziel ist, dann auch umzusetzen, sozusagen aus der moralischen Idee aus dem Impuls, etwas zu machen, das eigentlich dann in der Marktwirtschaft alle dazu verpflichtet, praktisch das am Ende umzusetzen. Also die Gewinnorientierung der Unternehmen machen wir uns eigentlich zunutze, um dann nachher Umweltschutz zu erreichen, indem wir CO2 zu einem öffentlichen, zu einem Gut machen, das verkauft werden kann.
Ja, das ist richtig. Ich fange andersherum an. Warum ist das ein moralisches Problem und warum ist das für den Ethiker so interessant? Wenn man glaubt, dass wir ein Klimaproblem haben, ich glaube das ja, dann ist unmittelbar die erste Frage, die man ja stellt, was bedeutet das für mich? Wie muss ich mein Verhalten ändern, damit ich das Klimaproblem nicht verschärfe, damit ich einen Beitrag leiste, das zu entschärfen? So, das ist der moralische Impuls. Und mir ist jetzt ganz wichtig, alles, was ich sage, ist keine Polemik gegen diesen moralischen Impuls, sondern das ist ein wichtiges Gut. Aber jetzt mache ich es ein bisschen ironisch und sage, weil das so wichtig ist, betrachte ich das als eine ökonomische Ressource, diesen moralischen Impuls, dass die Leute sich moralisch verhalten wollen. Und dann darf man damit nicht verschwenderisch umgehen. Und dann darf man vor allen Dingen nicht dieses moralische Handeln wollen, den guten Willen der Bevölkerung, den darf man nicht einfach sozusagen so kanalisieren, dass er verpufft. Das führt zu bitterer Enttäuschung und letzten Endes zu zynischen Überreaktionen. Man muss lernen, die richtige Frage zu stellen. Was ist die richtige Frage? Nicht, wie kann ich mein Verhalten ändern, sondern wir müssen ins Kollektive, wir gehen. Wie können wir uns wechselseitig mit Anreizen versorgen, dass wir verlässlich Klimaschutz machen? Und das heißt, wir müssen letzten Endes diese Frage von der individuellen Alltagsmoral oder der lebensweltlichen Gestaltung auf eine institutionelle Ebene heben. Und jetzt sage ich dazu einen Satz, einen programmatischen Leitsatz der Ordonomik. Der systematische Ort der Moral unter Wettbewerbsbedingungen ist die Rahmenordnung. Denn nur auf der Ebene der Rahmenordnung können wir die Verwirklichungschancen beeinflussen, dass wirklich Millionen und bei diesem Beispiel sogar Milliarden von Menschen gleichzeitig und koordiniert ihr Verhalten ändern. Das müssen wir steuern. Und diese Verhaltenssteuerung, die kann nicht allein über den guten Willen führen, dass wir uns einen Entschluss fassen und sagen, mir ist das jetzt wichtig und dann verhalte ich mich so. Das klappt nicht. Jedenfalls nicht bei solchen Dimensionen. Und deswegen geht es jetzt auch gar nicht darum, dass die Institutionen die Moral ersetzen oder verdrängen oder so. Überhaupt nicht. Sondern es geht darum, wir brauchen die institutionellen Rahmenanreize, um das individuelle Wollen der Bevölkerung, die sich moralisch verhalten will, zu unterstützen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? So, und dann komme ich jetzt auf die Rolle des Diskursversagens. Das Diskursversagen spielt jetzt eine Rolle, weil wir nicht die richtigen Fragen stellen. Also die Leute, denen der Klimaschutz sehr am Herzen liegt, ja, die sich auf die Straßen kleben oder die, weiß ich nicht, Erbsensuppe auf Bilder in Museen kippen, um für dieses ihr Anliegen, das sie für so wichtig halten, öffentliche Aufmerksamkeit zu generieren, die sollten nicht an Individuen appellieren, ihren Lebensstandard dramatisch umzustellen, als individuell moralische Leistung, sondern die sollten einen politischen Diskurs darüber eröffnen, welche institutionellen Vorkehrungen, welche systemischen Mechanismen wir in Gang setzen müssten, damit dieses Problem in den Griff zu bekommen ist. Ich sage es nochmal anders. Aus meiner Sicht ist das Hauptproblem, das wir haben, nicht, dass die Leute unmoralisch handeln wollen. Überhaupt nicht. Sondern es gibt fast einen Überschuss am moralischen Handeln wollen. Es gibt einen Überschuss des guten Willens. Und das ist gut so. Das ist eine gesellschaftliche Ressource. Da können wir stolz drauf sein. Aber wir müssen lernen, das nicht zu verschwenden. Ja, es muss richtig gelenkt werden. Es muss richtig kanalisiert werden. Und das heißt, das, woran ich arbeite, ist, wir müssen die richtige Ebene, es muss sozusagen eine Ebene höher. Es muss vom Handeln auf die Bedingungen des Handelns angehoben werden. Das meine ich, wenn ich sage, der systematische Ort der Moral ist die Rahmenordnung. Auf der Ebene müssen wir diese Steuerung vollziehen. Und dann müssen wir unseren gesellschaftspolitischen Diskurs so ausrichten, dass diese Frage ins Zentrum rückt. Und jetzt nochmal zurück zu dem Tankbeispiel. Das hatte dich ja auch eben so interessiert. Wenn wir CO2-Besteuerung zum Beispiel einführen, dann macht das das Tanken teurer. Das sind jetzt Ideen, die werden jetzt umgesetzt, aber die haben Ökonomen vor 50 Jahren schon erdacht. Ja, wie man Zertifikate anmacht, das geht zurück auf Forschung aus den 1960er Jahren. Das sind also wissenschaftlich generierte Ideen, die mit einer gewissen Zeitverzögerung dann ihren Weg in die Gesellschaft hineinfinden. Und bei der Generierung der Ideen war immer bei den Ökonomen von vornherein klar, man muss die gesellschaftliche Akzeptanz in der Bevölkerung für solche Maßnahmen, die braucht einen ganz hohen Stellenwert. Und da gibt es jetzt ökonomisch gesehen etwas ganz Wunderbares. Warum besteuern wir CO2? CO2 wird ja nicht deshalb besteuert, weil der Staat dringend Geld braucht, sondern CO2 wird besteuert, um damit eine Lenkungswirkung zu erzielen. Und ich kann jetzt diese Lenkungswirkung erzielen und den Leuten das Geld, das ich ihnen wegnehme fürs Tanken, wieder zurückgeben. Weil aber der Tankpreis höher ist, verändern sich die relativen Preise. Andere Güter werden nicht genauso teuer, wie das Tanken teurer wird. Und wenn ich den Leuten den gleichen Betrag, den sie an der Tankstelle jetzt verlieren, durch die Besteuerung, wenn ich ihnen den zurückgebe, dann werden sie aufgrund der veränderten Preisrelation das Geld jetzt nicht dazu nehmen, um zu höheren Tankpreisen genauso viel zu tanken wie vorher, sondern sie werden das Geld, das ich ihnen zurückgebe, für andere Dinge ausgeben. Und dann haben wir summa summarum eine Einsparung von CO2, die sozial verträglich ist. Aber was macht unsere Politik? Sie führt die CO2-Bepreisung ein, verspricht auch, wir machen das mit Kompensationsmaßnahmen und vergisst dann, diese Kompensationsmaßnahmen zu machen. So, was ist jetzt für mich als Ökonom und Ethiker so sicher wie das Amen in der Kirche? So erodiert die Bereitschaft in der Bevölkerung, etwas für die Klimapolitik zu tun. So gerät Klimapolitik in einen schlechten Ruf. Das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Eine intelligente Klimapolitik fragt anders und gibt dann andere Antworten und führt dann auch zu anderen institutionellen Arrangements als das, was wir gemacht haben.
Ein Problem, was du angesprochen hast, ist ja auch, dass wir eher zu viel Moral in der Diskussion haben, also so eine affektive Polarisierung, die dann entsteht. Wir hatten auch zuletzt eine Folge zum Thema Moralspektakel mit Philipp Hübel, auf die ich jetzt gerade verweisen kann. Und da tragen ja dann auch gesellschaftliche Entwicklungen dazu bei, dass eigentlich immer mehr sozusagen diese Tendenz zur Moralisierung dieser politischen Diskurse eigentlich dann zu einer Blockade führen. Gerade neue Medien verstärken ja dann auch eher extreme Meinungen. Und dann stecken wir eigentlich fest, indem alle zwar das Gute wollen, aber eigentlich keiner mehr mit dem anderen redet.
Der Diskurs ist die Schaltzentrale der Demokratie. Deswegen ist Diskursversagen nicht eines von 27 Problemen, die wir auch noch haben, sondern in meiner Perspektive ist Diskursversagen das zentrale Problem der modernen Gesellschaft. Und dieses Problem wird verstärkt, nicht unbedingt verursacht, aber es wird verstärkt durch einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, um es mit dem gerade verstorbenen Jürgen Habermas zu sagen. Das traditionelle Geschäftsmodell der Medien gibt es nicht mehr. Das pulverisiert sich, das löst sich auf. Und wir haben bislang noch keinen guten Weg gefunden, wie wir mit den neuen Medien richtig umgehen können. Ich habe eben schon gesagt, ich komme ja aus Halle-Wittenberg und die Reformation hatte etwas zu tun mit der Erfindung des Buchdrucks. Die Druckkosten sanken. Dadurch konnte Martin Luther seine Thesen öffentlichkeitswirksam veröffentlichen. Das wäre ohne die beweglichen Lettern und den Druck der Thesenpapiere nicht möglich gewesen. Der Luther hat seine Thesen hier in ganz Europa an die Gelehrten verschickt und das war für die katholische Kirche nicht mehr zurückzuholen. Und die Religionskriege, die uns das eingebrockt hat, sind ohne die Druckerpresse gar nicht denkbar gewesen. Das hat also zu einer Emotionalisierung der Bevölkerung geführt. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung der Medien weiter anschaut, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ohne das Radio hätte der Nationalsozialismus in Deutschland nicht diese Resonanz entfalten können. Aber die Volksempfänger, wo dann Hitlers Reden öffentlich übertragen worden sind, das war etwas, was die Leute aufgepeitscht hat. Und mit den neuen Medien, da sind wir dabei jetzt. Wir müssen lernen, nicht die Dinge zu verbieten. Diese Diskussion gibt es ja jetzt auch. Die kommt ja jetzt sehr stark hoch. So eine Zensurdiskussion, am besten verbietet man alles. Da bin ich also sehr skeptisch, ob das die richtigen Fragen sind, die da gestellt werden. Aber wir müssen lernen, die Chancen, die diese neuen Techniken bieten, anzueignen und die Nachteile, die damit verbunden sein können, durch Lernprozesse auszusteuern. Ja. Und da gibt es keine einfachen Antworten. Das sind ja letzten Endes Innovationen, Strukturinnovationen, die dazu führen, dass ganz, ganz viele Aspekte des alltäglichen Lebens anders organisiert werden müssen. Und da gibt es dann Koordinationsprobleme. Und da muss man lernen, damit umzugehen. Und deswegen, das ist die Perspektive, die ich mit der Autonomik darauf habe. Ich frage, wie können wir uns als Gesellschaft sozusagen so einstimmen, dass wir diese Lernprozesse nicht unnötig schnell abbrechen? Also um es ganz konkret zu machen. Die Europäische Union hat im Augenblick kein einziges Unternehmen namhafter Größe, das bei künstlicher Intelligenz ganz vorne mitspielt. Aber wir sind die Ersten, die eine KI-Regulierung gemacht haben. Ja? Nach dem Motto, wir machen weltweite Arbeitsteilung, die anderen machen die Innovation, die machen die Geschäftsmodelle, die verdienen richtig Geld damit und wir machen die Regulierung dafür. Und das ist sozusagen ein Modell, mit dem wir in Europa in absehbarer Weise vor die Wand fahren. Und da ist dringend eine intellektuelle Reorientierung erforderlich. Wir brauchen bessere Ideen, damit wir bessere Institutionen bekommen, damit wir die Systeme, auf deren Funktionsweise wir angewiesen sind, besser funktionieren lassen können. Und in dieser Gedankenkette gibt es so viele Probleme. Ja, die neuen Medien, die führen, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen an den Anfang, wo ich ja von Hexenverfolgung gesprochen habe, die führen zu einer Tribalisierung und Tribunalisierung unserer öffentlichen Diskurse. Das ist die Natur, die in uns steckt, ja, die alte Stammesnatur. Heißt das jetzt, dass wir zu diesem Schicksal verdammt sind? Nein, heißt es nicht. Ich muss nicht Rückenschmerzen bekommen, ich kann was dagegen tun. Ich muss nicht fett werden, ich kann was dagegen tun. Und ich muss auch nicht die Leute, denen ich im Internet begegne, beschimpfen und bedrohen und so weiter. Ich kann lernen, damit umzugehen. Ich muss meine Emotionen in den Griff bekommen. Wir brauchen, ein schönes Wort, nicht nur eine Etikette für den Umgang in Face-to-Face-Interaktion, da funktioniert das ja eigentlich alles ganz prima. Wir brauchen auch eine Netiquette für den Umgang in virtuellen Räumen. Und ist doch ganz klar, wir sind Stammeskrieger, dass wir nicht darauf geeicht sind, uns in virtuellen Räumen zivilisiert zu verhalten. Das ist nicht in unsere Wiege gelegt, das ist nicht bei uns in Fleisch und Blut übergegangen. Aber das kann man lernen, ja. Und man muss das als Herausforderung formulieren und als Kollektive. Es ist nicht nur, wie kann ich mich anständig verhalten, sondern ich muss auch darauf drängen, dass andere sich auch anständig verhalten, ja. Und ihr seht, das ist immer wieder die gleiche Argumentationsfigur. Die Frage ist, wie kommt die Moral in die Welt? Wie können wir das moralische Anliegen verwirklichen? Und es gibt ganz viele Dinge, die können wir verwirklichen, indem wir einfach einen Entschluss fassen und sagen, ich mache das jetzt. Super. Es gibt, also das sind die Fälle, die nenne ich, da macht das gute Beispiel Schule. Und dann gibt es aber auch noch eine andere Art von Fällen, da macht das schlechte Beispiel Schule. Und wenn das schlechte Beispiel Schule macht, dann ist derjenige, der mit gutem Beispiel vorangeht, nicht der Gewinner, sondern der Verlierer. Und das sind keine guten Verwirklichungsbedingungen für Moral. Und das ist eine Problemklasse, mit der wir uns in der Autonomik ganz gezielt auseinandersetzen, weil diese Problemklasse hat nun mal die Eigentümlichkeit, in der modernen Gesellschaft dominant zu sein. Denn das hat etwas mit Wettbewerb zu tun. In Wettbewerbsstrukturen macht tendenziell das schlechte Beispiel Schule. Und dann kann ich nicht mit Handlungsorientierung dagegen arbeiten, sondern ich brauche die institutionelle Orientierung. Es ist aber keine Substitution der Moral, sondern es ist nur ein Anheben der Ebene, auf der die Moralverwirklichung angestrebt wird, vom Handeln sozusagen auf die Handlungsbedingungen. Und dann brauchen wir nicht einen Gesinnungswandel, das permanente moralische Appellieren an die Leute, Gesinnungswandel, sondern Bedingungswandel. Das ist die Antwort, das ist die autonomische Antwort.
Wie kommen wir dahin? Die Frage stellen sich wahrscheinlich jetzt einige Hörer, die sich auch wahrscheinlich in dem individual moralischen Sinne schon auf gutem Wege sehen oder denken, super, Sie haben uns einen Artikel geschickt, den wir durchgelesen haben, aber Sie haben auch viel anderes darüber geschrieben. Und ich habe es für mich mal so rausextrahiert, dass es auf drei Ebenen stattfindet, nämlich einmal so das Basisspiel, wo es um die Regelbefolgung geht. Wir leben in einer Demokratie, es gibt Gesetze, wir halten uns daran, aber auch so moralische Vorgaben wie vielleicht ja Menschenrechte achten im Umgang miteinander oder auch im Diskurs miteinander, wie man miteinander umgeht und so weiter. Aber die Bedingungen finden ja dann eher eben, wie Sie gesagt haben, auf institutioneller Ebene statt. Aber die Regeln werden ja dann auch von bestimmten Individuen gemacht. Und da habe ich so noch meine Schwierigkeiten damit zu sehen, wie die Institutionen, die ja dann von Menschen besetzt sind und auch von Menschen verändert werden, wie die veränderbar sind. Heißt das sowas wie eine andere Art von Politik oder eine andere Art von Beteiligung der Öffentlichkeit in der Politik? Wir wollten immer mal schon eine Folge zu Demokratie machen, aber das hat bisher nie geklappt, weil wir nie jemanden gefunden haben, der sich bereit erklärt hat oder verfügbar war oder geantwortet hat. Aber da gibt es ja auch ganz verschiedene Spielarten von Demokratie. Es ist ja nicht nur Demokratie schwarz-weiß, sondern wir sind viel in der Schweiz unterwegs, Andreas und ich. Da gibt es ja auch viele Elemente von direkter Demokratie. Dann gibt es andere, wir haben eine institutionelle Demokratie, da gibt es das Parlament, man wählt alle 4 Jahre. Da ist auch so die Überzeugung nicht wirklich da in der Öffentlichkeit, dass man da viel erreicht. Aber so wie ich das jetzt wie bisher gehört habe, wäre es wichtig, auch Beispiel Zertifikatehandel zu verstehen. Und das haben Sie ja auch gesagt, es braucht so ein bisschen ökonomischen Sachverstand, damit man begreift, was da überhaupt wie passiert, um nicht in so individuelle Denkfallen zu geraten oder in Sackgassen zu geraten. Was kann man da auf individueller Ebene tun, um diese höhere Ebene zu beeinflussen, dieses Metaspiel oder gar das Meta-Meta-Spiel? Weil ich denke, es geht vielen Leuten so, mir geht das in vielen Fällen auch so, gerade wenn es um Wirtschaftsgeschichten geht, da kenne ich mich nicht aus. Und ich habe eine Postkarte in der Küche, da steht drauf, bitte halten Sie sich an die Regeln, auch wenn Sie nicht genau wissen, welche. Und das funktioniert wahrscheinlich auf individueller Ebene nicht. Wie kommt man da also hin?
Gut, dann fange ich jetzt mal mit Pessimismus an. Der Pessimismus ist, viele wissen nicht, dass sie nicht wissen, was sie nicht wissen. Das ist unser Problem. Ja? Wie löst man das Problem? Wenn man das wirklich ernst nimmt, was ich gerade gesagt habe, dann ist das nicht nur eine Frage für das Individuum, sondern es ist eine kollektiv zu beantwortende Frage, weil wir müssen uns wechselseitig auf unsere Unwissenheit aufmerksam machen und wir müssen wechselseitig uns aus dieser Unwissenheit herausarbeiten. Ja, für Immanuel Kant war ja Aufklärung ein sozialer Prozess, nicht ein individueller Prozess. Und da steckt ganz viel drin. So, jetzt die Schweiz, um ein einfaches Beispiel zu geben. Wir haben in allen westlichen Demokratien Probleme mit einer überbordenden Staatsverschuldung. Insbesondere, wenn man nicht nur die explizite Staatsverschuldung nimmt, sondern auch die implizite. Ja, dann sieht das alles nicht so richtig rosa aus. Und dann sind wir in Deutschland noch einigermaßen. Die Schweiz ist weltweit ein Vorbild. Jetzt muss man sich fragen, warum? Jetzt kann man sagen, ja, die Schweizer, die, ne, man kann das jetzt psychologisieren und kann sagen, also es sind bestimmte Eigenschaften des Volkes der Schweizer. Ich halte davon ja gar nichts, sondern das ist eine institutionelle Frage. Und was ist jetzt das Erfolgsgeheimnis? Wenn ich die Schweizer Demokratie vergleiche mit den anderen Demokratiemodellen, ist ein ganz wichtiger Unterschied. In allen anderen Demokratien machen wir Wettbewerb zwischen Parteien, machen wir in der Schweiz auch, aber in den anderen Demokratien machen wir das mit einer Rahmenordnung, die zum Missbrauch einlädt. Und die Schweizer machen das anders. Worauf stelle ich ab? In Deutschland und in Griechenland und in Frankreich und in Italien und Spanien, also da, wo es wirklich langsam eng wird und wo der Staat an die Kapazität, an die Kapazitätsgrenze seiner Verschuldungsfähigkeit kommt, machen die Politiker ihren Wahlkampf mit Ausgabenversprechen. Und in einigen Teilen der Gesellschaft, jetzt bin ich mal ein bisschen ironisch, machen wir dann auch noch mit Einnahmeversprechen Politik. Einige sind ja dazu übergegangen, nicht mehr Armutsbekämpfung in den Vordergrund zu stellen, sondern Reichtumsbekämpfung. Das ist also ein Luxusproblem, das man sich nur in ganz reichen Gesellschaften leisten kann. Aber was macht die Schweiz? Die Schweiz geht hin und sagt, der politische Wettbewerb findet bei uns unter anderen Regeln statt. Wer will, dass mehr ausgegeben wird für irgendein Projekt? Da soll ein Autobahnstück gebaut werden oder ein neues Klinikum oder was auch immer. Was auch immer die Politiker der Bevölkerung als Wahlgeschenke offerieren wollen, es muss ein Preisschild dran geklebt werden. Das heißt, es muss bei jeder Maßnahme gesagt werden, wo genau, wie genau muss das gegenfinanziert werden. Das heißt, wie teuer ist das? Und wer soll es bezahlen? Und dann Wunder, oh Wunder, wenn Sie eine enge Ausgaben-Einnahmen-Kopplung machen im politischen Diskurs über die Projekte, die die Bevölkerung will, dann will die Bevölkerung auf einmal entweder sehr viel weniger Projekte als in den anderen Demokratien oder aber, das ist die intelligente Variante, sie will einen besseren Cost-Benefit bei den Projekten. So, und deswegen steht die Schweiz Gold da und viele andere Systeme nicht so gut. Das liegt aber nicht daran, dass die Griechen per se mit Geld nicht umgehen könnten oder was es da an volkspsychologisierenden Zuschreibungen gibt. Das ist alles Quatsch. Es geht um die Institution. Und die entscheidende Frage ist jetzt eigentlich nur, wie kriegt man die Bevölkerung dazu, über diese Fragen ordentlich nachzudenken? Und da fällt mir dann auch nichts anderes ein, als zu sagen, was Tocqueville schon gesagt hat. Er sagte damals, Demokratie in Amerika, wir werden in ein Zeitalter kommen, wo der Staat der Bildung der Bevölkerung nicht mehr entbehren kann. Ja. Und da sind wir jetzt. Wenn man Demokratie macht, kann man nicht Politik gegen das Volk machen. Man kann nur die Politik machen, die das Volk akzeptiert an der Wahlurne. Und deswegen hatte ich davor gewarnt, Klimapolitik so zu machen, dass man die Leute verprellt. Man darf auch viele andere Politikfelder nicht so machen, dass man die Leute verprellt. Das gilt für Migrationspolitik, das gilt für ganz, also es gilt für jeden Politikbereich. Ja. Und das heißt, wir müssen die Institutionen intelligenter schneiden und wir müssen den Diskurs, wie wir das tun, intelligenter führen. Andere Antwort fällt mir dazu nicht ein.
Und im Fall der Aufmerksamkeitsökonomie oder der Geschäftsmodelle auch von Social Media, gäbe es da auch Möglichkeiten, generell auch von Medien das anders zu gestalten oder hätten wir da Möglichkeiten, auch da eine Veränderung reinzubringen im Sinne von, im Moment sind natürlich die dramatischsten, die schlechtesten Nachrichten diejenigen, die sich am besten vermarkten lassen.
Ja. Okay, zwei Beispiele. Das erste ist, ich beobachte doch seit einiger Zeit, und das geht jetzt gar nicht gegen die sozialen Medien, sondern das geht gegen die etablierten Medien, insbesondere Fernsehen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eine gewisse Tendenz zu Krawallfernsehen. Talkshows nennt man das auch. Aber eigentlich, wenn man das jetzt mal systemisch betrachtet, passiert doch Folgendes. Es gibt jetzt mittlerweile Zeitungen, die machen am Montagmorgen eine Berichterstattung darüber, wer was wann am Sonntagabend in der Talkshow gesagt hat und welcher Skandal dabei initiiert worden ist. Und der eigentliche Sinn der Gäste, die in diese Talkshows kommen, ist es, Aufmerksamkeit für sich oder für ihr Anliegen zu gewinnen. So. Und das ist also letzten Endes eine Degeneration. Es gibt Entertainment, Infotainment und das Neue ist jetzt Angertainment. Wut. Emotion. Und warum muss ich das mit meinen Gebühren finanzieren? Ja, das hat mir bisher noch keiner erklären können. So. Und was ich mir vorstelle ist, dass wir eine andere Kultur im Umgang miteinander in den Medien pflegen. Und dafür gibt es natürlich ganz viele Vorschläge. Und was mir einleuchtet und was ich gerne praktiziere, ich mache das auch bei den wissenschaftlichen Konferenzen, die ich selbst organisiere, da machen wir folgendes Prinzip. Wissenschaft ist ja soziale Kritik, ein Prozess sozialer Kritik, die aber konstruktiv gewendet wird. Und sie kann nur konstruktiv gewendet werden, wenn sie nicht auf die Person zielt, sondern auf die Sache. So, und wenn Wissenschaftler zusammenkommen, dann kommen die zusammen, um zu streiten. Nicht zu streiten von im Sinne, sich die Köpfe einzuschlagen, sondern hart um die Sache zu ringen. Und man kommt also, um zu kritisieren und kritisiert zu werden. So, und meine Spielregel ist, jeder darf kritisieren. Aber erst dann, wenn man in der Lage war, die Position, die man selbst kritisieren will, in einer Sprache zu formulieren, dass klar wird, was ist die Gegenposition. Und dann muss ein Vertreter der Gegenposition sagen, darin finde ich mich wieder. Das ist eine faire Repräsentanz meiner Position. Im Englischen nennen wir das den Unterschied zwischen Strawmanning und Steelmanning. Und wenn Sie mit dieser Differenzierung mal die Degenerationserscheinung in den Medien betrachten, also Stichwort Krawallfernsehen, dann wird man ja finden, dass Steelmanning gar nicht mehr vorkommt und dass dauernd Strawmanning gemacht wird. Und da frage ich mich, müssen wir das machen? Muss ich mir das gefallen lassen? Könnten wir das nicht auch anders machen? Könnten wir nicht auch Talkshow-Formate haben, wo die Bevölkerung aufgeklärt wird und wo man zivilisiert miteinander umgeht, anstatt hier blanke Emotionen zu bedienen und Leute wütend zu machen und dann zu feiern, dass es einem gelungen ist, Leute wütend zu machen.
Das geht ja dann aber in Richtung von dieser Bedingungsebene, öffentlich-rechtliches Fernsehen oder überhaupt Absolut. Fernsehen. Wie ändert man die Spielregeln vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Ich sehe das, beobachte, ich schaue gar keine Talkshows an im Fernsehen, aber ich habe schon genug gesehen oder bekomme das dann auch aus zweiter Hand mit, wie das polemisiert wird. Aber was ich immer vermisst habe in solchen Diskussionen, ist genau das, dass man versucht zu verstehen, wogegen man argumentiert und nicht um Aufmerksamkeit hascht. Und wer da sitzt in diesen Talkshows, sind ja dann häufig Politiker und Politikerinnen, die streiten um Spritpreise oder was auch gerade immer wütend macht. Das Anreizsystem für sie, für die Politiker und Politikerinnen, ist ja nicht, ihre Sache zu erklären und sachlich zu argumentieren oder Steelmanning zu betreiben, weil der Markt der Aufmerksamkeit und der Wählerstimmen sie bevorzugt, wenn sie eher die negativen Emotionen ansprechen.
Philipp, da dupliziert sich doch genau die Problemstellung, die wir auch in der Marktwirtschaft im Wettbewerb haben. Jetzt hast du hier einen politischen Wettbewerb, der in den Medien ausgetragen wird. Und meine Position wäre ja absolut unglaubwürdig, wenn ich jetzt sagen würde, du konkreter Politiker oder du konkrete Politikerin, du darfst nicht in diese Talkshow gehen oder wenn du in die Talkshow gehst, dann darfst du dich da nicht so schuffelig verhalten. Das ist nicht mein Ansatz. Aus genau den Gründen, die du gerade gesagt hast. Das ist ja für die Leute, die in diesem System handeln, rational so zu handeln. Deswegen müssen wir lernen, dass es hier unterschiedliche Fragen gibt. Die eine Frage ist, was kann ich als Individuum in diesem System verändern? Das ist gelegentlich ganz wenig. Aber was kann ich tun, um das System zu verändern? Wenn wir das kollektiv machen, das geht relativ leicht. Es ist eine Koordinationsfrage. Wir haben Millionen von Deutschen, die diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen. Es ist ein Bezahlmodell, wo ich jetzt den normalen marktwirtschaftlichen Mechanismus ausgehebelt habe. Der marktwirtschaftliche Mechanismus wäre, interessiert mich nicht, zahle ich nicht, wandere ich ab, Exit-Option. Ja, das geht jetzt bei diesen Gebühren nicht. Da geht der Staat hin und verpflichtet die Bürger, diesen Beitrag zu zahlen, ob sie jetzt nutzen oder nicht. Das ist also keine wirklich marktwirtschaftlich vernünftige Regelung. Und dann nehmen diese Organisationen diese Gebühren und machen dann dem privaten Medienkonzern Konkurrenz. Also wir finanzieren einen Monopolanbieter, Fernsehen, der dann den Printmedien Konkurrenz macht und mit aller Macht das Angebot im Internet ausdehnt und so weiter. Und dann wundern wir uns, dass die privaten Medienanbieter, dass es denen schwerfällt, Qualitätsjournalismus zu finanzieren. Ja, das sind alles Dinge, die ich nicht durch personalisierte Schuldzuweisungen an einzelne Akteure lösen kann, sondern das sind alles Systemfragen. Und wir müssen lernen, diese Systemfragen, sine ira et studio, ja, zu diskutieren. Da spielt die Musik bei den Systemfragen und nicht dabei, wer gerade persönlich wieder irgendein Fehlverhalten hatte oder was Dummes gesagt hat. Das ist alles Ableckung von den wirklich relevanten Fragen, die unsere Gesellschaft umtreibt. Und deswegen, das ist mir also ganz wichtig, das will ich zum Schluss nochmal betonen. Ich arbeite daran, die Verwirklichungsbedingungen zu verbessern, unter denen moralische Anliegen lebenspraktisch wirksam werden können.
Ich habe vielleicht auch zum Abschluss eine Frage, weil das klingt für mich alles sehr sinnvoll und plausibel. Wie sind die Reaktionen auf diese Denkrichtung aus Politik, vielleicht aus den Medien? Wo stößt diese Idee auf Resonanz? Können Sie das sagen aus Ihren Interaktionen? Also in der Wissenschaft wahrscheinlich wird gestritten, da gibt es ein Feld Wirtschaftsethik. Aber kriegen Sie Rückmeldungen aus der Politik oder aus den Medien, wie das wirklich konkret helfen kann, dabei die richtigen Fragen zu stellen oder tatsächlich was im System oder den Systembedingungen zu ändern? Konkret?
Also die konkretesten Rückmeldungen bekomme ich natürlich aus dem Lehrbetrieb bei den Studierenden. Und das ist genau so, wie man es aus Sicht der Theorie auch erwarten würde. Aber nicht eindeutig nur positiv. Ich versuche es mal so deutlich zu machen. Ich habe ja gesagt, wir neigen dazu, nicht nur Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu sehen, sondern wir neigen auch dazu, Eigennützigkeit und Uneigennützigkeit binär zu denken. Und Leute, die binär denken, die haben ja zwei Möglichkeiten, wenn sie mit der Autonomik konfrontiert werden. Ich reflektiere ja immer auf den Rahmen, innerhalb dessen gedacht wird. Also mein Leitspruch ist, wie wird gedacht, wenn so gedacht wird, wie hier gedacht wird? Das ist eine klassisch philosophische Denkfigur. Ja? Man schaut sich selbst über die Schulter beim Denken. Man reflektiert auf das eigene Denken. Kritisches Denken ist ja immer selbstkritisch. Ja? Das gehört ja dazu. So. Und wenn ich jetzt die Leute damit konfrontiere, dass der übliche Denkrahmen, der in der Sprache verankert ist, der kulturell tradiert wird, der wahrscheinlich sogar in Teilen genetisch vorprogrammiert ist, dass der defizitär ist. Der ist nicht per se falsch, aber der ist nicht gut angepasst für bestimmte Umwelten, in denen wir uns heute bewegen. Wenn ich denen das sage, dann gibt es zwei Reaktionsmuster. Das eine ist zu sagen, das ist ja augenöffnend, ich sehe jetzt etwas, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ne? Das fällt mir wie Schuppen von den... Ich habe einen Aha-Effekt. Es gibt aber auch Leute, die diesen Aha-Effekt verweigern und sagen, nee, das ist... Also ich bin so selbstverliebt in meine Vorurteile, dass ich das ablehne, aus meinem Denkrahmen rauszuspringen. Das ist ja was Offenes. Und dann ist irgendwie die Zukunft offen und dann verliere ich den Halt. Und Ja, solche Reaktionen gibt es auch. Also eine dann auch wiederum in moralische Sprache überführte Abwehr gegenüber dieser Art von Aufklärungsleistung. Aber ich würde sagen, die überwältigende Mehrheit der Studierenden nimmt das sehr positiv auf und mit Interesse und findet das eine Bereicherung, insbesondere weil es mir ja darauf ankommt, die Leute nicht zu indoktrinieren und ihnen zu sagen, was sie denken sollen, sondern ich bin ja als Hochschullehrer darauf verpflichtet, denen zu sagen, wie sie denken sollen. Und die konkreten Inhalte sind mir ja weitgehend völlig egal. Ich mache ja das Denken als Methode. Das ist die Art und Weise, wie ich Ökonomik lehre und wie ich Ordonomik aufgesetzt als Forschungsprogramm, das Ökonomik und Philosophie vereint, in Forschung und Lehre zu vertreten versuche. Und da sind die Reaktionen eigentlich, sobald man verstanden hat, worum es geht, das ist ja alles sehr schwer, überhaupt den Einstieg zu finden. Ne? Das ist ja alles abstraktes Zeug und die meisten Leute kriegen den Bogen dahin nur über die lebenspraktischen Beispiele und nicht über die Theoriedebatte per se. Aber wenn man verstanden hat, worum es hier eigentlich geht, dann machen viele Leute begeistert mit. Aber es ist natürlich kein Massenphänomen. Ne? Ich bin nicht derjenige, der jetzt über die Dörfer zieht. Ich gehe auch nicht in die Talkshows. Dass ich hier in einem Podcast bin, ist auch ein sehr seltenes Ereignis. Und insofern muss man sich auch genau anschauen, was kann man, Schuster, bleib bei deinen Leisten, was will man erreichen? Mein Ehrgeiz war es, dieses Forschungsprogramm auf die Beine zu stellen. Und nicht der Marketingmeister für eine bestimmte Wissenschaftstheorie zu sein. Das können andere sicherlich sehr viel besser. Da gibt es viele Defizite. Aber ich habe mich darauf konzentriert und mein ganzes Leben sozusagen dieser Aufgabe gewidmet, ein Forschungsprogramm zu entwickeln, also Theorieproduktion zu machen. Das ist das, wo ich meine ganze Energie hineinstecke. Und wenn das auf Resonanz stößt, freue ich mich. Aber ich bin nicht im Bereich der Politik-Care-Beratung tätig, sondern ich mache allenfalls ein bisschen Politikberatung, aber das nur als Abfallprodukt und am Rande. Hauptsächlich bin ich damit beschäftigt, Texte zu lesen und zu schreiben. Und damit bin ich sehr glücklich, wollte ich noch hinzufügen.
Das ist auch ein schönes Schlusswort und vielleicht auch bezeichnend. Du bist jetzt hier in einem Podcast gelandet, gerade jetzt das Thema, was wir hatten mit der affektiven Polarisierung. Wir sind sehr unaufgeregt und werden keine Überschrift reinsetzen, die da heißt, Ingo Pies lehnt öffentlich-rechtliches Fernsehen ab oder irgendwas in der Art.
Ja, das ist nett, wenn ihr das nicht macht. Ja.
Das wird nicht passieren. Ist aber auch wieder genau der Effekt. Ne? Wir haben dann auch nicht das Publikum, das andere haben, die diese Ökonomie so einsetzen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber wir haben viele Hörer und ich denke, wir haben ganz viel gelernt und es ist mega spannend. Und wir hatten auch, also ich hatte diesen A-Effekt auch, Philipp, du hoffentlich auch. Ich hatte schon bei der Beschäftigung mit dem Thema gedacht, Mensch, das wird ein super Gespräch mit dem Ingo und so ist es jetzt auch gewesen.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank und ihr seid das lebende Beispiel dafür, dass es sogar in diesem System Möglichkeiten gibt, einen tollen Journalismus zu machen und nicht nur auf Krawall zu gehen, sondern ruhige Gespräche über die Sache zu führen und an der Aufklärung zu arbeiten. Ich danke herzlich.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.